Ich habe es ja erwähnt, wir sind jetzt in Spanien seit 4 Jahren, seit einem Jahr in der Verantwortung. Und ich habe es kurz erwähnt gehabt, als es darum ging, gehen wir weiter, können wir uns vorstellen, weiter in der Gemeinde zu sein. Da war es uns wichtig zu sagen, ja, aber nicht nur als Pastoren, sondern als Pastor Missionero. Und es ist eine Spannung, in der sich, glaube ich, jeder Hauptamtliche wahrscheinlich befindet, auf der einen Seite sich um die Gemeinde zu kümmern und gleichzeitig aber auch Zeit zu haben für die Beziehungen außerhalb der Gemeinde. Und das ist aber nicht nur was, was, glaube ich, uns beschäftigt als Missionare und vielleicht auch Andreas oder sonstige Hauptamtliche. Es ist auch ein Thema, was jeden Einzelnen von uns hier heute beschäftigen kann. Ich hoffe, wenn wir jetzt gleich hören, um was es gehen wird, dass ihr euch identifizieren könnt mit der einen oder anderen Situation, mit der einen oder anderen Spannung. Und um in dieses Thema einsteigen zu können heute, werden wir einen König kennenlernen, vielleicht kennt ihr ihn auch schon. Ist nicht einer der bekanntesten, also ist kein David, ist kein Salomo. Und dann hört es eigentlich auch schon fast auf, oder? Die sind die, die wir kennen. Sondern es geht heute um den Josaphat. Okay, König Josaphat ist ein besonderer König. Er hat gelebt zu einer Zeit in Israel, als Israel nicht eins war, also ein Land, sondern als Israel geteilt war, in Nordreich und Südreich. Und er war der 4. König im Südreich, nachdem Israel geteilt wurde. Und das Besondere bei Josaphat ist, wenn man das eben liest, die Geschichte vom 1. König dort bis zum 4., bis zu Josaphat, er unterscheidet sich deutlich von seinen Vorgängern. Denn er hat was anders gemacht als seine Vorgänger, also was anders gemacht als sein Vater, sein Opa und sein Uropa. Und dieses etwas andere, das merkt man, wenn man all die Kapitel liest. Wir sind heute in Kapitel 18 der 2. Chronike, aber wenn ihr davor schon lesen wollt, quasi dann zu Hause nächste Woche, es lohnt sich, um tiefer zu gehen. Und das Besondere bei Josaphat ist, wenn man all diese Kapitel liest, ist, er hatte eine besondere Herzenshaltung. Es gab nämlich in seiner Familie ein Familienversprechen von Gottes Seite. Dieses Familienversprechen hat Gott reingesprochen, als sein Vater noch König war. Und da hat Gott zu ihnen gesagt, in 2. Chronik, das Kapitel 15, Vers 2, da sagt er, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Und jetzt aufgepasst, später lesen wir über Josaphat. Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters Davids und suchte nicht die Baalim, was ja damalige Götter dort waren in der anderen Kultur, sondern er suchte den Gott seines Vaters. Hört ihr das? Im Versprechen stand, wenn ihr mich sucht, bin ich mit euch. Und dann steht später, wenn Josaphat anfängt zu regieren, dass Gott mit ihm war. Warum? Weil er Gott gesucht hat und nicht die anderen Götter, sondern den Gott der Bibel, den Gott der Juden hat er gesucht. Und das bedeutet, er hat dieses Familienversprechen total ernst genommen. Er hat es gehört, ich weiß nicht, wie alt er war, noch ob er ein Kind war oder wie das war, als sein Vater König war, aber er suchte Gott. Und deshalb hat er Erfolg gehabt, könnte man sagen, in Anführungsstrichen, als König. Das ganze Kapitel 17 ist voll davon, weil es zeigt, wie Josaphat Gott sucht als Gläubiger, als König, das heißt in seinem Beruf sozusagen. Und dadurch hat er sich dann positiv abgehoben von seinem Vater, von seinem Opa und von seinem Uropa. Und jetzt Kapitel 18, der erste Vers, da steht dann am Anfang, so hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle. Das ist wie so eine Zusammenfassung. Ja, warum? Wegen dieser Haltung, dass er Gott ganz praktisch gesucht hat in allem. Und jetzt passiert aber was Spannendes. Der Vers geht nämlich noch weiter, Kapitel 18, da heißt es dann, und er verschwägerte sich mit, der Name fällt gleich, er verschwägert sich mit einem anderen König. Das Problem ist, dieser andere König, der ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Josaphat verkörpert. Dieser andere König war der schlimmste König von allen im Alten Testament. Er hat andere Götter gesucht, eben auch diese Baals. Er hatte eine Ehefrau, mit der wärst du besser nicht verheiratet. Also das ist ganz neutral gesprochen. Wenn ihr den Text in der Bibel lest, würden das bestimmt auch die Frauen sagen. Warum? Weil diese Frau nämlich die hebräische Religion, also das Judentum und die Suche nach dem wahren Gott ausrotten wollte. Und sie wollte eine neue Religion in Israel, wie sagt man, etablieren. Der König heißt, weiß es jemand? Ahab. Okay. Josaphat verschwägerte sich mit Ahab, König des Nordreiches. Es war eine politische Beziehung, das haben sie gemacht, häufig, taktisch, um einfach Frieden zu wahren. Aber um ganz ehrlich zu sein, es war keine sehr weise Entscheidung von Josaphat. Und es sollte noch getadelt werden. Und eines Tages kommt dieser Ahab zum Josaphat und sagt, sinngemäß, Vers 3, wenn ihr mitlesen wollt, Kapitel 18, Vers 3, hey, schau mal, die Aramäer sind da. Hilfst du mir im Kampf gegen die Aramäer? Und das kann man ungefähr mit dem vergleichen, wie wenn jetzt ein Arbeitskollege, ein Studiekollege, ein Nachbar, irgendjemand kommt, ein Bekannter vielleicht, und sagt, schau mal, ich habe dies und das Problem, kannst du mir bitte helfen? Und dieser Freund, Arbeitskollege oder Nachbar, der hat ein komplett anderes Weltbild als du. Okay, der glaubt nicht an den christlichen Gott, der vertritt andere Werte, der hat einen Lebensstil, der überhaupt sich nicht deckt mit dem Lebensstil, den du führst. Und die Frage ist, würdet ihr sagen, ja, ich möchte dir helfen? Oder würdet ihr sagen, nee, du bist so ein bisschen, ich will lieber nichts mit dir zu tun haben. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Josaphat sagt, okay, ich helfe dir. Und später, nach dem Kapitel 18, gibt es noch Kapitel 19. Das alles passiert schon. Und dann kommt ein Prophet, Gott schickt einen Prophet nach all dem, was passiert ist. Über all das reden wir jetzt gleich. Aber danach kommt ein Prophet zu Josaphat und sagt, Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Das heißt, Gott war überhaupt nicht begeistert von dieser Handlung, von dieser Hilfe Josaphats dem Ahab gegenüber. Und die Frage ist heute, warum sagt Gott es? Haben wir nicht im Neuen Testament, liebe deinen Nächsten? Haben wir nicht im Neuen Testament, Römerbrief? Ihr habt hier gerade eine Reihe, die wurde heute leider unterbrochen. Aber heißt es da nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen, als wir noch Feinde Gottes waren? Das kommt, glaube ich, erst noch später. Ihr seid gerade Kapitel 5 oder so, 6. Genau. Also es kommt noch. Das bedeutet, wir sollen doch unsere Feinde lieben. Sagt Jesus nicht selbst sogar, dass wir ihn imitieren sollen? Wir sollen ihm doch nachfolgen. Und wenn Jesus das gemacht hat, warum nicht wir? Und das ist das Thema von heute Morgen. Wir begeben uns nämlich hier, auf dem Bild könnt ihr schon sehen, auf ein Spannungsfeld, das wir als Christen ganz häufig auflösen wollen. Wir sind ganz häufig und sagen entweder oder. Und dieses Spannungsfeld ist eben, dass der christliche Glaube, wie wir ihn leben wollen und ihn auch in der Bibel sehen, der lebt in der Spannung zwischen Absonderung auf der einen Seite, Abgrenzung, und auf der anderen Seite unglaubliche Nähe zu den Menschen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass Gott uns ruft, ein heiliges Leben zu führen, richtig? Und heilig ist kein anderes Wort wie abgesondert. Das heißt, die Abgrenzung, ein Leben für ihn, ein Leben, das sich unterscheidet, ein Leben, das ihm gefällt, ein Leben für Gott. Da gibt es ein paar Bibelverse, das sind einfach nur als Überblick, um diesen Grundtenor raushören zu können. Da heißt es zum Beispiel im 2. Petrus 3,17, ihr liebe Freunde, seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Ein Vers, der ein bisschen bekannter ist, Römer 12,2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, also dem Zeitgeist oder der Gesellschaft, dem Mainstream könnte man auch sagen. 1. Johannes 2,15, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wow, das hört sich richtig krass an, ziemlich schwarz-weiß auch. Oder 1. Korinther, da geht es um innergemeindliche Sachen, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Da geht es um Gemeinde und sozusagen jemand, der sich nicht verändern möchte, der Gott nicht nachfolgen möchte in einem gewissen Punkt, dass er tatsächlich mal außerhalb der Gemeinde sein soll und man nicht mitmachen darf sozusagen. Mit eigenen Worten, unterscheidet euch, grenzt euch ab, sondert euch ab. Ja? Habt bloß, mit eigenen Worten, keine Gemeinschaft mit Leuten wie mit diesem Ahab, könnte man sagen. Warum? Weil wir ein Leben mit Gott führen, weil wir in seinem Reich bereits leben. Die Bibel nennt uns nicht Erdenbürger, sondern Himmelsbürger. Wir haben neue Werte als Christen, wir haben neue Ziele, wir haben neue Maßstäbe, Richtlinien und die passen nicht mehr zu diesem Leben ohne Gott. Ja, liebe deinen Nächsten, verurteile nicht, rede nicht schlecht. Das sind alles Dinge, die ergeben vor allem dann Sinn, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen wollen. Wenn wir davon mehr wissen wollen, Matthäus 5 bis 7, ganz praktische Anleitung, wie so ein Leben aussieht in der Bergpredigt. Jetzt kommt aber das Spannende. Auf der einen Seite haben wir diese Seite, ne? Dieses Abgesondertsein. Das Spannende ist jetzt aber, dass es auch eine Gegenbewegung innerhalb der Bibel gibt, könnte man sagen. Und da gibt es auch ein paar Verse dazu, die einfach so diese Grundrichtung klar machen. Jesus selbst, im Philipperbrief ist es ein ganz bekannter Vers, wo es darum geht, dass Jesus Mensch wurde. Er war nicht schon immer Mensch, er ist Mensch geworden. Und warum hat er das gemacht? Um sich auf eine Stufe zu stellen und uns zu zeigen, wer Gott der Vater ist und um uns erlösen zu können am Kreuz, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, uns Vergebung schenken und anbieten zu können. Das heißt, Jesus hat sich den Menschen, er ist der Inbegriff der Anpassung, könnte man sagen. Und Jesus selbst hat auch gesagt, ihr solltet Salz sein. In der damaligen Kultur, Salz war ja zum Konservieren, nicht jetzt nur zum Steak lecker machen, sondern zum Konservieren, gab keine Kühlschränke. Aber das Salz, das muss ja das Fleisch tatsächlich berühren, um es konservieren zu können. Da ist Nähe, das muss sozusagen sich auflösen im Fleisch, könnte man sagen, damit es haltbar gemacht wird, damit die Wirkung entfaltet. Bei uns zu Hause, wo wir jetzt wohnen, auf der einen Seite vom Flur, könnte man sagen, ist unser Schlafzimmer von meiner Frau und mir und der Zoe noch bis jetzt. Und auf der anderen Seite ist das Zimmer von unseren Söhnen. Wenn wir bei uns im Schlafzimmer das Licht anmachen, dann bringt es bei meinen Söhnen in ihrem Zimmer überhaupt nichts. Sondern ich muss von meinem Zimmer in ihr Zimmer gehen, wenn sie Licht brauchen, den Schalter anmachen oder mit der Taschenlampe kommen, damit Licht auch seine Wirkung entfaltet, dass es hell wird. Das bedeutet, wir müssen nah dran sein, bei den Leuten. Und Paulus selbst, der größte Missionar, den es wahrscheinlich je gegeben hat, ich liebe die Verse, weil er spricht nämlich davon, ich bin den Juden ein Jude geworden. Ich bin denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz geworden. Den Heiden ein Heide, ja, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Das heißt, er ist allen alles geworden, sagt er, um einige zu retten. Und da merken wir auch die totale Nähe, die totale Anpassung jeweils an sein Gegenüber, mit denen er es zu tun hatte. Um auf den Text zurückzukommen, könnte man sagen, ja, hilf diesem Ahab, sei nah dran bei ihm. Und pass dich sozusagen in diesem Sinne an, sprech ihre Sprache, kenn ihre Lebensthemen, hilf diesem Ahab. Das bedeutet, der christliche Glaube, so wie wir ihn leben, egal ob in Spanien oder auch in Stuttgart, der ist eben in dieser Spannung zwischen Abgrenzung, aber gleichzeitig Nähe. Und deshalb meine Frage heute Morgen an dich. Und das ist was zum Reflektieren für jeden Einzelnen. Spürst du diese Spannung in deinem Leben? Oder gibt es in deinem Leben nur ein Entweder oder? Entweder nur CVJM oder ich bin fast gar nicht im CVJM und nur mit meinen nichtchristlichen Freunden. In der Studie von Michael Herbst, der Theologe in Greifswald, auch zum Thema Gemeindegründung. Er hat eine Studie gemacht und er hat festgestellt, dass Neubekehrte nach 3 bis 4 Jahren ungefähr die sozialen Kontakte außerhalb der Gemeinde, weiß nicht, ob abgebrochen, aber die sind halt weniger geworden, und die sozialen Kontakte haben sich alle nach innerhalb der Gemeinde verlagert. Das bedeutet, diese Spannung, die hat sich da aufgelöst. Es war nicht mehr diese Spannung, sondern es war eben ja nur das eine. Nur innerhalb der Gemeinde. Deshalb, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es in deinen Freundschaften aus, außerhalb? Aber eben auch innerhalb, denn es ist ja diese Spannung. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ihr nur den Namen wisst, von dem, der vielleicht bei euch seine Wohnung nebenan hat, oder dass der Arbeitskollege in deinem Team so heißt, oder der Studiekollege, der neben dir sitzt oder so, sondern ich meine tatsächlich, kennt ihr die Leute? Wisst ihr ihre Namen, kennt ihr ihre Lebensthemen, was passiert ist in ihrem Leben, was gerade am Passieren ist. Ich selber merke, dass es eine Spannung ist. Auch in unserem Leben, deshalb Pastor Missionero. Das war uns super wichtig. Als wir dann angefangen haben, die Gemeinde in voller Verantwortung zu übernehmen, da haben wir gemerkt, wow, da geht richtig viel Zeit jetzt hauptsächlich in die Gemeinde. Aber uns war es sehr, sehr wichtig, vor 2 Jahren, als der Benaja, unser Größter, in den Kindergarten gekommen ist, da haben wir eben gesagt, wir wollen ganz, ganz bewusst am Anfang die Kontakte suchen. Also wenn ich morgens loslaufe zur Schule, oder man sagt dort auch Schule, und ihn dann sozusagen dorthin bringen, und dann warten wir da halt noch so 5 Minuten, bis die Türen aufgehen. Und dann sind da viele, viele Eltern eben, von jedem Kind halt eins mindestens. Oder auch mal die Großmutter, der Großvater. Dann war das ganz bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Leute dort kennenlernen. Vor allem die Leute, die dort aus Cuyera kommen, vor allem die Spanier. Und so haben wir das ganz bewusst gesucht und es hätte nicht stattgefunden, wenn wir es nicht gesucht hätten, weil sie auf uns, glaube ich, nicht zugegangen wären. Und wir merken aber eben auch dann zwischen Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, zwischen Christen und Nichtchristen, es gibt Phasen in unserem Leben, da sind wir viel stärker in der Gemeinde oder es gibt auch Phasen in unserem Leben, da laden wir dann vielleicht mehr Leute außerhalb der Gemeinde ein, aber wir kriegen es nie perfekt hin. Und es sind immer Momente, wo wir sagen, okay, wir wollen da nachjustieren. Wenn wir merken, es geht irgendwie in ein Extrem, dann wollen wir vielleicht wieder in die andere Richtung schauen, um dieses Spannungsfeld eben da zu haben. Und das Spannende ist ja dann auch, unterscheidet sich dann eben auch unser Leben vom Leben derer, die Gott nicht kennen. in dem, was wir sagen, in dem, was wir denken, in dem, was wir weitergeben. Josaphat, er lässt sich drauf ein und sein Handeln innerhalb der Beziehung zu Ahab ist dann ziemlich vorbildlich. Ja? Das Erste, was er dem Ahab im Gespräch sagt, ist in Vers 4, also Ahab kommt mit dem Problem, Josaphat sagt okay und dann das Erste, was er sagt, Hammer, er sagt, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn, Vers 4. Das heißt, er lebt seinen Glauben innerhalb der Beziehung mit seinem Freund, es ist nicht sein Freund, aber ich betitel es jetzt einfach mal so, mit seinem Freund, der nicht gläubig ist in diesem Sinne. Ja, seine Gottesbeziehung ist die Basis für seinen Ratschlag. Also er macht nicht, okay, innerhalb der Gemeinde, Matze sage ich jetzt, ja, hast du schon mal mit Gott geredet und dann mit meinem nichtgläubigen Nachbar sage ich quasi was komplett anderes, was nichts damit zu tun hat, sondern er schafft es irgendwie, das anzusprechen. Und wie sieht es in unseren Freundschaften aus? Weil das Besondere ist ja, wenn in unseren Freundschaften und Bekanntenkreisen jemand auf uns zukommt und uns um Hilfe bittet als Christen, es ist richtig schön, wie Mission und Nächstenliebe ganz natürlich aufeinanderprallen. Das ist die Möglichkeit, um auch von unserem Glauben bezeugen zu können. Leuten vielleicht auch anzubeten, für sie zu beten. Wenn sie es in dem Moment nicht gemeinsam wollen, dann halt einfach, dann sagt man, okay, dann, wenn du es nicht möchtest, dann halt mache ich es zu Hause im Stillen. Aber ihnen auch eben Ratschlag zu geben aus unserer christlichen Perspektive, von Jesus her. Vielleicht hat Jesus dir in deinem Leben auch schon in einer vergleichbaren Situation geholfen. Es ist wichtig, erstmal zuhören. Ne? Nicht, dass wir kommen als Christen und direkt schauen mal, nee, zuhören. Aber dann vielleicht doch, auch wenn sich die Möglichkeit auftut, davon berichten, wie Jesus in deinem Leben geholfen hat. Jesus selbst hat was richtig Spannendes gesagt. In Johannes 5, 35, 36, da redet er über Johannes den Täufer. Und er sagt, er, also Johannes der Täufer, war ein brennendes und strahlendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Mit eigenen Worten, die Leute, die waren gern mit Johannes zusammen. Da war 500 Jahre Stille, Altes Testament, Neues Testament, Gott hat nicht gesprochen, 500 Jahre. Und dann kommt Johannes der Täufer und erzählt plötzlich wieder von Gott. Er führt die Leute in die Wüste, um sich taufen zu lassen und bringt so die Leute näher zu Gott. Und die Leute haben sich daran gefreut. Das hat ihnen Hoffnung gegeben, das hat ihnen Licht gebracht. Aber das Entscheidende am Ende nach Jesus ist eben, ich bin das größere Licht. Das bedeutet wiederum für uns, es ist richtig, richtig gut und schön, wenn unsere nichtchristlichen Freunde, Arbeitskollegen und so weiter gerne mit uns zusammen sind, wenn sie in unserem Umfeld Hoffnung erfahren, wenn sie sich aufgehoben fühlen, wenn sie merken, da hört jemand zu, da interessiert sich jemand für mich. Und sie dürfen sich daran freuen, hoffentlich ist es so. Aber gleichzeitig ist auch wichtig zu verstehen, hoffentlich bleiben sie nicht bei mir stehen, sondern eines Tages haben sie eine Begegnung mit Jesus. Und wir können auf Jesus hinweisen. So wie Johannes der Täufer den Weg geebnet hat, oder die Bahn geebnet hat für Jesus, dass wir in diesem Sinne auch den Weg in einer gewissen Weise zu ebnen versuchen. In dem, wie es halt für uns möglich ist. Der Entscheidende ist sowieso Gott, der dahinter ist und arbeitet. Bei uns persönlich, es schmeicheln uns diese Kommentare, ja. Als wir jetzt gegangen sind und gesagt haben, wir sind jetzt den Sommer über hier in Deutschland, da gab es eine Freundin, die hat zu Jessie gesagt, Jessie, ich glaube, du bist echt die Einzige jetzt im Sommer, die werde ich richtig vermissen. Und es hat uns natürlich voll gefreut, weil wir gemerkt haben, innerhalb der 2 Jahre Kindergarten, dass Freundschaft, dass Beziehung entstanden. Oder mein Nachbar vor kurzem, der hat zu mir gesagt, es ist seine Mutter im hohen Alter gestorben und er hat gesagt, hey, ich möchte mal mit dir reden. War ich total überrascht, weil wir haben immer nur so ein bisschen Smalltalk vor der Haustüre gehabt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, weil mit dir irgendwie ist es so ungeheuchelt und so echt zu reden. Und es ist richtig schön, sowas zu hören. Das sind gute Signale. Aber ich weiß halt auch innerlich, Jesus, ich wünsche mir auch den nächsten Schritt. Ich wünsche mir, dass sie nicht bei mir stehen bleiben, sondern dass sie letztendlich dich finden. Und da bin ich schon innerlich so manchmal so ein bisschen, habe ich so eine Unzufriedenheit, ja, und muss mich auch in Geduld lernen und vor allem auch im Gebet. Josaphat also gibt Ahab den Rat, Gott als erstes zu befragen. Und Ahab, der versammelt dann alle seine Propheten und fragt sie, ob sie in den Krieg ziehen sollen und ob Gott ihnen Gelingen schenken wird. In Vers 5 passiert es. Das Problem ist nur, die Propheten, die der Ahab fragt, das sind keine echten Propheten. Und was sagen sie? Ja, zieh hinauf, Gott wird euch die Feinde in eure Hand geben. Josaphat durchschaut es. Das scheint ein Cleverle zu sein. Er durchschaut es und sagt dann, warte mal kurz, eigene Worte wieder, in Vers 6, das sind keine echten Propheten. Und dann sagt er, gibt es hier denn keinen echten Propheten des Herrn? Also er möchte einen wirklichen Propheten haben. Und dann kommt es raus, es gibt einen, das ist der Micha. Aber der König Ahab, der sagt dann auch wieder sinngemäß, boah, ich hasse ihn. Der redet die ganze Zeit nur Schlechtes über mich. Und das ist genau, dumm gelaufen. Und was dann wieder, das ist so eine kleine Notiz, die überliest man vielleicht mal, aber dann kommt wieder eine Reaktion vom Josaphat. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, rede so nicht über den Propheten des Herrn. Also sag, wow, 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 mach mal halblang mit deinen Kommentaren. Und es ist echt interessant, weil wir eben genau in diesem Verhalten sehen, wie Josaphat die Spannung hält zwischen Absonderung, aber auch gleichzeitig nah dran zu sein. Er war nah dran an Ahab, er kannte seine Not, er versteht ihn und bietet ihm Hilfe an, aber aus seiner gläubigen Perspektive, er schmiert ihm nicht Honig um den Mund wie die anderen Propheten vom Ahab und er kritisiert ihn sogar an der einen oder anderen Stelle für seine Herangehensweise und seine Kommentare. Das heißt, er hält diese Spannung in dieser Freundschaft aufrecht. Er löst sie nicht auf, wie wir das gerne machen mit Spannungen. Im Verlauf der Geschichte lesen wir dann Vers 24, dass der Micha, der wahre Prophet, was Gegenteiliges sagt. Ja. Er sagt voraus, dass Ahab sterben wird. Und es ist sehr interessant. Es ist mir erst auch tatsächlich vor kurzem erst so richtig bewusst geworden. Häufig, wenn wir dann im Alten Testament was lesen und jetzt zum Beispiel der Micha sagt, Ahab, du wirst in dem Krieg sterben, dann denken wir, okay, Haken dran, die Situation in Zukunft muss jetzt so passieren. Aber ich glaube, dass für Ahab das die Möglichkeit gewesen wäre zu sagen, wow, 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 okay, dann möchte ich zurückkehren zu Gott, ich möchte umkehren, ich möchte mein Denken verändern. Das wäre die Möglichkeit gewesen für Ahab umzukehren. Er hat ja ein Vorbild, er hat ja den Josaphat vor sich und sieht, wie man Gott sucht, er sieht, wie man sich an Gott wendet. Er hätte Josaphat da um Rat fragen können, er hätte das machen können und er macht es aber leider nicht. Und in Vers 28 lesen wir dann, und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen hinauf nach Ramoth-Gilead, sprich in den Krieg. Und genau da passiert es dann. Josaphat bricht aus diesem Spannungsverhältnis aus und er geht mit in den Krieg. Und er geht mit in einen Krieg, der eben nicht sein Krieg ist und der auch nicht Gottes Krieg ist. Und das wäre der Moment gewesen, um zu Ahab zu sagen, weißt du was, Ahab, bis hierher konnte ich dich begleiten, bis hierher konnte ich dir Rat geben, ich konnte dir sagen, was wir machen, aber wenn du nicht darauf hören möchtest, weiter kann ich dich nicht begleiten, ich kann nicht mitgehen in diesen Krieg, weil ich das nicht vertreten kann. Du musst den Weg leider alleine gehen. Aber Josaphat macht es leider nicht, aber natürlich auch, weil er nicht mehr kann. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Sie haben ja diesen Pakt gehabt, diesen politischen Pakt. Und es ist genau deshalb, dass dann Gott am Ende sagt in 2. Chronik 19, 2, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen. Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Er konnte nicht mehr raus und das hat Gott kritisiert, dass er in diesen Krieg mit reingezogen ist. In unseren persönlichen Beziehungen im Alltag, da haben wir die Möglichkeit, nicht mitzugehen in den entscheidenden Momenten. Und das sind häufig in Freundschaften auch schmerzhafte Momente. Gerade wenn wir die Leute echt gern haben, wenn wir sie lieb haben. Aber wenn du merkst, dass dein Freund oder deine Freundin eine Entscheidung getroffen hat, die du wirklich nicht mittragen kannst und echt schwierig findest und sie darin einfach nicht unterstützen kannst, nicht in die gleiche Richtung mitgehen kannst. Und deshalb entsteht da irgendwie so eine Distanz. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt in irgendwelchen Freundschaften. Das kann punktuell sein, weil eben eine Entscheidung getroffen wird, wo du nicht mit kannst. Es kann aber auch dieses Alltägliche sein. Ja, wir sind hier in Stuttgart, Großstadt. Ist ja auch viel mit Feiern und Party und so weiter. Bis zu welchem Punkt gehe ich mit oder nicht? Ja, und da ist eben diese Spannung da. Wir hatten so eine Situation diesen Sommer, da waren wir eingeladen zu einer Familie, die haben noch zwei andere spanische Familien eingeladen und dann waren wir als Deutsche da. Und dann waren wir bei denen im Garten und haben dann schön Paella gegessen. Und dann waren wir so da gesessen am Anfang noch, nee, wir haben gegrillt, aber ist auch nicht so wichtig. Und dann haben die angefangen so ein bisschen zu reden über Kindergarten und die Lehrer und die anderen Eltern und könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen Kaffeetratsch, ne, in die Richtung und da wurde teilweise dann auch nicht schön geredet über andere Eltern und es war so ein Moment, wo wir gemerkt haben, boah, wir konnten uns voll gut unterhalten, aber in diesem Gespräch, da saßen wir da und waren erstmal still, wir haben auch nicht alles verstanden, weil sie sprechen dort ja nicht nur Spanisch, sondern auch Valenciano, das ist die Regionalsprache, so ein bisschen wie Holländisch, wenn man das hört. Das heißt, wir haben nicht alles verstanden, aber haben erahnt, gerade geht es glaube ich um das und gerade geht es um das. Und das war so ein Moment, wo du eben merkst, boah, obwohl ich sie gern habe, jetzt fühle ich mich gerade richtig fern. Ich fühle mich echt distanziert von ihnen. Und Das tut weh, finde ich, weil man fühlt sich dann doch immer irgendwie fremd. Oder eine Freundschaft, wenn es eine tiefere Freundschaft ist, die leidet dann. Aber es gibt gleichzeitig auch einen Trost in diesen Situationen. Und das möchte ich euch, damit möchte ich euch trösten und ermutigen. Wenn ihr das erlebt und diese Distanz spürt, diese Ablehnung dann vielleicht auch wahrnimmt, habt das immer klar. Das liegt nicht daran, dass wir die Leute nicht mögen, dass wir die Leute hassen, sondern ganz einfach aus dem Grund, dass wir Jesus so lieb gewonnen haben. Dass wir eben mittlerweile Himmelsbürger sind. Dass wir andere Werte vielleicht vertreten, andere Ziele haben. Und es zeigt uns, wir gehören nicht mehr hierher. Wir leben zwar noch auf dieser Erde und es ist auch richtig gut und wir haben einen Auftrag, aber wir sind nicht mehr von dieser Erde, sondern wir gehören zu ihm, zu unserem himmlischen Vater. Und ich finde, es ist ein Trost, weil es eben zeigt, da kann man, ja, mir geht es dann manchmal, wenn ich dann nach Hause laufe und dann im Stillen bete, dann denke ich so, danke Jesus, dass ich zu dir gehören darf. Es ist echt schön. Das heißt, jetzt am Ende dieser Predigt, geht's nicht mehr weiter? Könnt ihr es weitermachen? Danke. Nochmal. Was ist es? Abgesondert oder nah dran sein und anpassen? Ich kann euch keine Anleitung geben. Ja? Ich kann euch nicht sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann habt ihr es. Ich kann das leider nicht machen. Ich kenne auch niemanden, der das in der perfekten Ausgewogenheit wirklich gelebt hat. Habe ich noch niemanden kennengelernt. Aber ich kenne den Einzigen, der es vielleicht doch gelernt hat und der das gelebt hat. Das ist die nächste Folie machen und das ist nämlich Jesus selbst. Wir haben die Geschichten im Neuen Testament, wo wir sehen, er hat ein perfektes Leben abgesondert für Gott gelebt, aber im selben Moment verkörperte er, wie man sich den Menschen nähert und sich anpasst, nah dran ist und sie zu Gott führt. Die Juden, was haben sie gesagt? Lukas 7, 34, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist voll die Beschuldigung, gleichzeitig ist es aber, wenn man sich das überlegt, voll das Lob. Weil er eben nah dran war an den Menschen. Wunderbar. Und gleichzeitig lesen wir im Hebräerbrief eben, dass er in allem uns gleich war, aber ohne Sünde blieb. Das heißt, er ist nie ausgebrochen in diesem Sinne. Er hat nicht das so gemacht wie Josaphat beispielsweise oder wie wir das vielleicht auch häufig machen. Jesus hat ein heiliges Leben geführt, um nah dran zu sein, könnte man sagen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du wissen möchtest, wie man diese Spannung im eigenen Leben aufrechterhalten kann, dann folge Jesus nach. Such ihm im Alltag. Habe diese Haltung, die auch Josaphat hatte, Gott zu suchen in allem, im Beruf, im Privatleben, in der Freizeit, in allem. Das war nämlich seine Herzenshaltung. Er hat Gott gesucht. Und wir sind nicht perfekt. Okay, das ist klar. Wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Aber das Schöne ist, dass Jesus uns einlädt, dann wieder zurückzukommen zu ihm. Und jetzt noch die letzte Folie. Ich lade euch ein, diese Frage zu bearbeiten. Hältst du diese Spannung aufrecht in deinem Leben oder bist du vielleicht gerade ein bisschen oder deutlich mehr auf der Seite oder deutlich mehr auf der anderen Seite? Denk drüber nach, besprech es mit Jesus, auch jetzt in der Zeit, die wir haben werden. In diesem Sinne, Amen.